Es sind etwa 100.000 Buchveröffentlichungen jedes Jahr in Deutschland. Das ist jede Menge. Und darunter ist, das ist keine Überraschung an dieser Stelle, fast nur Trash, fast nur Blödsinn und ein paar Ausnahmen. Um die Ausnahmen geht es an dieser Stelle oft und auch in dieser Woche. Drei Bücher sollen präsentiert werden bei den Nachrichten aus dem beschädigten Leben. Und wir beginnen mit einem Buch, was sich begrifflich mit Gewalt auseinandersetzt. Lukas stellt es vor.
Ladies and gentlemen, welcome to violence. Violence. The word and the act. Violence. While violence cloaks itself in a plethora of disguises, its favorite mantle still remains sex. Sex. Violence devours all it touches, its voracious appetite rarely fulfilled. Yet violence doesn't only destroy, it creates and molds as well.
Alles, was du siehst, man entstand durch Gewalt. Friede, Freude, Eierkuchen, alles durch Gewalt. Die Sicherheit, die du genießt, alles durch Gewalt. Die Aufklärung und die Entwicklung, Gewalt. Demokratie, Revolution, Gewalt. Das Chaos, die Ordnung, alles durch Gewalt. Das Universum, die Galaxie.
Alles ist Gewalt, so spricht es ein MC aus dem Ruhrpott, Syllables Bill in seinem Song mit dem Titel Augenblick. Sicherlich entstand nicht alles aus Gewalt, sicherlich ist die Welt nicht einfach in Gewaltverhältnisse aufzulösen. In der Übertreibung macht Syllables Bill aber vielleicht auf einen Umstand aufmerksam. Unsere Gesellschaft ist durchdrungen von Gewalt. Und sie ist es auch dort, wo es ihr nicht unbedingt immer anzusehen ist. Aufklärung und Demokratie, die meisten Dinge, auf die wir unglaublich stolz sind, haben eine Schattenseite, deren Gewaltmäßigkeit wir nicht gern zum Thema machen. Dass die Gesellschaftsform, in der wir leben, etwas mit Gewalt zu tun hat, das wird insbesondere an den Grenzen sichtbar. Und das in mehrfacher Hinsicht. An den Außengrenzen, an denen Zentrum und Peripherie geschieden sind, mit denen sich der reiche Norden vom abgehängten Süden abschottet, an den Grenzen, die der Verwirklichung des eigenen Bedürfnisses, an den Grenzen, die der eigenen Betätigung in der Welt gesetzt sind. An den Grenzen, in denen Menschen ausgesperrt oder eingesperrt werden. Ein philosophischer Spruch des 19. Jahrhunderts hat einmal besagt, eine Grenze zu erkennen, heißt immer gleichzeitig, diese Grenze zu überschreiten. Wer aber selbst Gewalt erfährt, wer selbst an einer Grenze gescheitert ist, der weiß, dass Denken allein kaum in der Lage ist, eine Grenze zu überwinden. Andersherum muss das Denken in einer kritischen Selbstreflexion anerkennen, wenn das Denken von seiner Betätigung und Verwirklichung in der Welt getrennt ist, dann ist es selbst unvollständig und beschränkt. Grenzsteine. Beiträge zur Kritik der Gewalt, das ist der Titel eines Buches, das bei Edition Text und Kritik erschienen ist. Das Herausgeberteam hat sich bemüht, Beiträge zusammenzustellen, die sich einer kritischen Theorie der Gegenwart widmen. Einer von ihnen, Jakob Heiner, erklärt, worum es den Herausgebern in diesem Buch ging.
Dass der Kapitalismus immer wieder Gewalt reproduzieren muss, indem er quasi nur siegen kann, indem er unterwirft, indem quasi jeder Fortschritt im Kapitalismus immer nur auf Unterwerfung basiert und dass tatsächlich das Ende der Gewalt nur in einer klassenlosen Gesellschaft zu antizipieren ist. Also worum es uns aber mehr ging, ist eben diesen sagen, globalen Gewaltzusammenhang auch aktueller kapitalistischer Vergesellschaftung zu denken und theoretisch greifen zu können. Und in dem Sinne wollten wir ganz verschiedene Beiträge auch zu Gewalt versammeln. Also das sind Beiträge, die sich sowohl mit der Entwicklung der Ökonomie beschäftigen, wie Beiträge, die zum Beispiel der Gewalt in der Musik nachspüren. Also wir trennen da auch vielleicht im Benjaminschen Sinne nicht streng zwischen den groben und den feinen Dingen, sondern für uns ist das erstmal ein Ansatz, in dem wir dann diese Gewalt als gesellschaftliches, gesamtgesellschaftliches Phänomen, der man in ganz verschiedenen Gegenständen nachspüren kann.
Das Buch Grenzsteine – Beiträge zur Kritik der Gewalt enthält insgesamt 12 Texte, die sich in unterschiedlicher Weise einer begrifflichen Reflexion von Gewaltverhältnissen annähern. Der Begriff der Barbarei, die Gewalt der Ökonomie, neue Todeszonen in Europa, die Gewalt in der Musik um nur einige Themen zu nennen, denen sich die Autorinnen gewidmet haben. Dass all diese verschiedenen Bereiche miteinander zusammenhängen, dass sie miteinander zu tun haben, begründen die Herausgeber in ihrer Einleitung. Das ganze Leben der modernen Gesellschaften sei durchdrungen vom Todestrieb. Jakob Heiner erklärt, was damit gemeint ist.
Dass quasi der Gesellschaftszusammenhang selber so brutal geworden ist und quasi auch mit der Entwicklung der kapitalistischen Ökonomie und der großen Krise der kapitalistischen Verwertung, die seit den 1970er Jahren einsetzt und der quasi damit einhergehenden auch Verrohung der Mehrwertproduktion überhaupt, dem Übergang quasi wieder in Raubökonomie auch, also was ja letztlich in Südamerika und auch im Nahen Osten zu sehen ist, also zu sehen, wie sich quasi die Produktionsweise selbst ihrem Inhalt nach quasi negativ wandelt und zu sehen, wie das aber auch auf die Subjekte natürlich zurückwirkt, die je mehr sie auch von dieser Welt getrennt werden, eigentlich tatsächlich auch alles Subjekte keine Möglichkeit haben, sich eigentlich in dieser Welt positiv irgendwie ausdrücken zu können, sondern tatsächlich ja auch von dieser Welt zurückgestoßen werden, selber sich quasi nur noch negativ auf diese Welt beziehen können. Und ich denke, dass man sowas tatsächlich auch sehen kann, quasi in der Brutalität, die sowohl bei den Rekruten des Islamischen Staats vorhanden ist, genauso wie beim deutschen Kleinsparer, der quasi bereit ist, für seine Einlagen Griechenland zu opfern oder ähnliches. Also insoweit quasi würde ich sagen, ist die Welt erfüllt von der Aura des Todestriebes, in dem quasi auch die entfesselte Konkurrenz unter den Lohnabhängigen, auch die zunehmende Zahl an Überflüssigen, die quasi für den Verwertungsprozess nicht mehr in Frage kommen, in dem das quasi alles so eine brutale Note hat, gegen die aber auch im Moment keine sichtbare kommunistische Bewegung steht, die diesen Zustand irgendwie in einem besseren Zustand aufheben will, sondern im Moment stehen nur verschiedene Spielarten quasi brutaler irgendwie Verwaltungsszenarien zur Auswahl. Und das ist das Dilemma, worauf wir da hinweisen wollten.
Zugegebenermaßen ist diese Perspektive nicht gerade eine sonderlich optimistische. Vielleicht ist es aber auch gar nicht die Aufgabe der theoretischen Kritik, Optimismus zu verbreiten.
Eine Auseinandersetzung mit Gewalt. Und zwar eine sehr kluge. Grenzsteine heißt das Buch, ist erschienen bei der Edition Text und Kritik. Und wenn man so will, sind es einige Beiträge zur Kritik der Gewalt, aber auch sehr aktuelle Beiträge. Alles, was ich bisher gelesen habe, ist sehr präzise und voller Empathie tatsächlich. Also sowohl kritisch als auch mit dem Wissen geschrieben, dass man das jetzt nicht nur für sich macht, sondern auch ein Erkenntnisinteresse hat. Geschrieben und veröffentlicht im Umfeld der jüngeren kritischen Theorie in Deutschland und das muss man sagen, der reflektierten, sehr klugen kritischen Theorie in Deutschland. Unter anderem mit herausgegeben von Jakob Heiner. Sehr viel Reflexion. Grenzsteine. Ein sehr gutes Buch.
Wir wollten gerne Protagonisten drin haben, die seinerzeit in der Hausbesitzerszene aktiv waren und vorneweg und lange dabei geblieben sind, also wirklich was Substanzielles dazu zu sagen hätten. Und da wussten wir selber von einigen, die wir kannten, aber andere haben wir dann erfragt und rausgefunden. Mein Bruder Kai als Bass der Band Tonsteine Scherben, die damals häufig aufgespielt haben zu Hausbesetzungen, das heißt, sie haben ein Konzert gegeben, hinterher ging es dann in ein leerstehendes Haus mit dem gesamten Publikum. Der hat als Türöffner gewirkt, also wenn man seinen Namen nannte und den Namen der Band und so, da haben die Leute dann auch gerne zugestimmt, was zu erzählen aus den alten Zeiten.
Das war Barbara Sichtemann. Barbara Sichtemann ist mir vor allem bekannt geworden als eine Autorin, die sich extrem präzise, extrem klug mit weitestgehend Fragen von Feminismus und Gesellschaftskritik beschäftigt hat. Tolle Texte kann man mittlerweile für 1 Euro im Antiquariat ihres Vertrauens besorgen. Wirklich präzise, tolle, großartige Texte aus den 70ern, aus den 80ern von Barbara Sichtemann. Nun hat Barbara Sichtemann gerade schon etwas angerissen. Es gibt ein neues Buch von ihr und das beschäftigt sich mit der Geschichte der Hausbesetzerbewegung.
Also es war so, dass in der Hausbesetzerszene sich bald eine Fraktion herausbildete, die konnte man die Verhandler nennen. Die waren also bereit, wenn sie ein Haus erstmal besetzt hatten, mit den Eigentümern oder auch mit der Stadt, häufig befanden sich ja auch die Objekte in Stadtbesitz, in Verhandlungen einzutreten und sich zu legalisieren. Also sie kriegten einen Zuschuss zu Renovierung und zu den Kosten und sahen dann auch zu, dass sie einen Vertrag schlossen, der günstig für sie war. Und auf der anderen Seite gab es aber die Nichtverhandler, die vor allem das politische Ziel, aufmerksam zu machen auf den Skandal der Bündnisse zwischen Hochfinanzspekulanten und Stadtverwaltung aufmerksam zu machen und die Bevölkerung dazu zu bringen, einzusehen, dass sie in dieser Gesellschaft so nicht weiterleben wollten, also weitergehen müsste bis hin zum Umsturz. Und diese beiden Strategien schlossen sich natürlich gegenseitig aus. Entsprechend viel Diskussionsstoff hatte man und die Konflikte gingen oft sehr tief und sprengten auch manche Gruppen. Aber also eigentlich waren sich alle darin, dass man mehr wollte als nur billige Mieten und auch als nur Aufklärung. Man wollte auch eine gemeinsame Praxis und an Ort und Stelle anders leben und anders arbeiten.
Ja, soweit Barbara Sichtermann, eine der Theoretikerinnen der Neuen Linken der 60er, 70er, vor allem auch in der BED. Das ist unser Haus, eine Geschichte der Hausbesetzung, ist der Titel eines Buches, was von ihr und von Kai Sichtermann veröffentlicht wurde. Kai Sichtermann kennt man vielleicht als Gründungsmitglied der Tonsteine Scherben. Und das Buch ist gerade erschienen im Aufbau Verlag.
Das hat, glaube ich, Dani Cohn-Bendit ganz gut beschrieben, dass von Empörung und Kampfgeist getragene Bewegungen immer irgendwann veräppen müssen. Sie können keine Empörung auf Dauer stellen. Wenn sie das tun, dann schlägt es um in Querulantentum. Also nach einer gewissen Zeit hat man dann das rausgeholt oder hat das verändert, was zu der historischen Situation möglich war. Und dann müssen andere übernehmen und weitermachen, vielleicht mit ganz neuen Mitteln, ganz neuen Ideen, aber sie sollten den Älteren, die dabei saßen und vielleicht früher selbst mal ein Haus besetzt haben, das nicht verübeln, dass sie das nicht immer noch machen. Man muss dann auch mal weitergehen und wieder an einer anderen Ecke irgendwas sich einfallen lassen und was die Häuserkampfszene betrifft, so existiert sie, glaube ich, in veränderter Form weiter. Es geht heute mehr in Richtung Aktionskunst. Man macht Feste in besetzten Häusern, lässt Luftballons steigen und wenn die Polizei kommt, ist man nicht mehr da, so ungefähr. Ja, es hat, also die Militanz hat sich überlebt.
Ja, soweit Barbara Sichtermann, die zusammen mit ihrem Bruder im Aufbau Verlag ein Buch zur Geschichte der Hausbesetzerbewegung herausgegeben hat. Ich war ein bisschen enttäuscht tatsächlich beim Lesen, denn das ist recht weit entfernt von der textlichen Schärfe und vom präzisen Denken von dem, was Barbara Sichtermann früher veröffentlicht hat. Hier ist es eher so, ältere Menschen erinnern sich an früher, als sie noch wild waren und Häuser besetzt haben. Manchmal wird auch geschaut, was ist davon übrig geblieben, aber gerade wenn es ums Aktuelle geht, ist es doch eher schwach geblieben. Aber dennoch, für diejenigen, die sich an die goldenen Jahre der Hausbesetzerbewegung erinnern wollen, für diejenigen ist das sicherlich eine Empfehlung. Das Buch von Barbara Sichtermann und Kai Sichtermann. Das ist unser Haus. Eine Geschichte der Hausbesetzung. Von diesem geschichtlichen Abschnitt, der vor allem, und das ist auch sehr schade, in die BRD schaut, schauen wir in einen Abschnitt der Geschichte der DDR. Das machen wir zusammen mit Harry Weibel.
Die Arbeitsweise, die ich betreibe, ist dokumentarisch. Das heißt, ich gehe in die Archive, also vor allen Dingen auch im ehemaligen Ministerium für Staatssicherheit, gucke ich mir an, was die gesammelt haben und bringe es dann möglichst bald und überschaubar zwischen zwei Buchdeckel. In dem Fall ist es so, dass ich den gesellschaftlichen und den staatlichen Antisemitismus beschreibe und zugleich eben auch, das gehört eben zusammen, der Neonazismus, der in der DDR auf Straßen und Plätzen unterwegs war. Und erst die Verbindung der beiden rechtsextremistischen Erscheinungen gibt dann ein Bild, dass sich nicht nur Leser, die in der ehemaligen DDR aufgewachsen sind, sondern vielleicht auch für Westdeutsche interessant sein kann, was ist denn tatsächlich diesen beiden Bereichen, Antisemitismus und Neonazismus in der DDR, geschehen.
Harry Weibel ist Historiker und erforscht seit langer, langer Zeit über den Rassismus in Deutschland von 1945 bis heute. Er hat nun ein Buch geschrieben und das wird gerade veröffentlicht. Dieses Buch, was im Schmetterling Verlag erschienen ist, gerade erscheint, setzt sich auseinander mit dem Antisemitismus und dem Neonazismus in der DDR.
Bleiben wir noch kurz beim Antisemitismus. Es ist ja so, dass es gab nur wenige hundert Jüdinnen und Juden in der DDR. Von daher sind die Angriffe nicht auf diese einzelnen Personen gezielt gewesen, sondern zum Beispiel gab es in der DDR über 150 Schändungen jüdischer Friedhöfe und jüdischer Gräber. Das ist also ein Ausdruck. Der andere Bereich, wo Antisemitismus deutlich wurde, war dann in der Außenpolitik im Verhältnis zur DDR. Was den Rassismus angeht, das ist im Grunde genommen der Kern der neonazistischen Bewegung, weil dieser Rassismus ganz spezielle Ausprägungsformen hatte, die es so zum Beispiel in der BRD nicht gab. Also es gab in der DDR knapp 40 Angriffe, also gewalttätige Angriffe auf Wohnheime von Ausländern, damit sind gemeint die Vertragsarbeiter, die zum Beispiel aus Kuba, Mosambik oder Angola in die DDR geholt wurden, um eben den latenten Arbeitskräftemangel zu beheben. Und die ersten, die kamen, waren algerische Arbeiter 1975 nach Erfurt. Und die wurden, nachdem sie im Juni gekommen waren, im September bereits also pogromartig durch die Stadt Erfurt getrieben von mehreren hundert Deutschen. Und zugleich wurde auch zum ersten Mal in der DDR, was nachweisbar ist, ein Wohnheim für Ausländer dort in Erfurt angegriffen. Und diese Angriffe auf Wohnheime haben während der gesamten Zeit bis zum Ende der DDR stattgefunden. Das letzte Wohnheim ist im August 1990 in Trebin im Bezirk Potsdam von etwa 30 Rassisten angegriffen worden. Insofern muss man sagen, also dass diese pogromartigen Angriffe Hoyerswerda 1991 und Rostock-Lichtenhagen 92 waren nicht die ersten Pogrome in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern eben in Erfurt.
Es war der 12. August 1979, da wurden in Merseburg in der Nähe von Halle zwei Kubaner ermordet. Und zwar von einem 150 Mann starken Mob. Nach bisherigen Erkenntnissen zog bereits in der Nacht eine größere Gruppe von Merseburgern durch die Stadt mit der Idee, Zitat, Kubaner aufzumischen. Mehrere Kubaner wurden dabei brutal niedergeschlagen. Die Bewohner des Wohnheims, in dem kubanische Vertragsarbeiter einquartiert waren, hatten dann die Hoffnung, dem etwas entgegenzusetzen. Es kam dann in einer Diskothek in Merseburg zur Auseinandersetzung. Ein Großteil der Kubaner zog sich zurück und ein sehr aggressiver Mob begann mit der Jagd auf einzelne von ihnen. Die Gejagten sprangen auf ihrer Flucht in die Saale oder wurden hineingestoßen. Und dabei zeigte sich, dass die Meute kein Erbarmen kannte. In ihrem allgemeinen Fremdenhass, der sie befeuerte, von der Brücke aus wurden die Kubaner dann mit Flaschen mit Steinen beworfen. Zwei von ihnen wurden getroffen und dadurch getötet. In der DDR wurde dieser Vorfall 1979 in Merseburg unter den Teppich gekehrt. Es ist der Hartnäckigkeit von Harry Weibel zu verdanken, dass neben vielen, vielen weiteren Vorfällen dieser Mord an die beiden Kubaner überhaupt erst in den Fokus der Öffentlichkeit rücken konnte. Harry Weibel hat ohne Unterstützung über 20 Jahre fremdenfeindliche Übergriffe in der DDR erforscht und jetzt diese Forschung quasi in ein Buch gepackt, was erschienen ist im Schmetterling Verlag.
Heute beobachten wir auch eine Vertuschung von rechtsextremistischen Gewalttaten. Wenn ich nur erinnern darf an die Gruppe Nationalsozialistischer Untergrund, die über 11 Jahre hinweg morden konnte und ihre Gewalttaten verüben konnte. Und niemand kam auf die Schliche. So war es nicht in der DDR, sondern die Volkspolizei kam zu rassistischen, neonazistischen Ereignissen. Und wenn das eine gefährlichere Dimension angenommen hatte, traten die Offiziere der Staatssicherheit auf den Plan. Und eine der ersten Fragen, die dann gestellt wurden, wenn nach einem Überfall auf Ausländer oder eben diese pogromartigen Angriffe, war das, was geschehen war, öffentlichkeitswirksam. Das oberste Interesse war, dass das nicht bekannt werden durfte, weil eben das Image der DDR als antifaschistischer Staat eben dadurch hätte beeinträchtigt werden können. Das Problem war zum Beispiel, dass in der NVA, der Nationalen Volksarmee der DDR, ab den 70er Jahren massiv Neonazis und auch in Gruppen auftraten. Und das war natürlich ein heikler Bereich und die Führung General Hoffmann war darauf bedacht, eben das geheim zu halten. Dann deshalb konnten sie zum Beispiel keine Militärgerichtsverfahren durchführen oder sie konnten auch nicht mal Disziplinarverfahren durchführen, weil alles das dann in die Öffentlichkeit hätte kommen können und das wollten sie auf gar keinen Fall.
Ja, soweit Harry Weibel, Historiker, der sich auseinandersetzt mit dem Neonazismus in der DDR, das Ganze im Buch Die braune Saat, das erscheint gerade im Schmetterling Verlag.